100 Jahre Radio, das klingt ganz schön beeindruckend, gell? Ich begrüße ganz herzlich Professor Ursula Münch. Frau Münch, was hat Sie in letzter Zeit beim Radiohören mal mitgerissen oder überrascht oder zum Nachdenken gebracht? Fällt Ihnen da was ein?
Ich mag sehr gerne die Zuhörerinnen und Zuhörersendungen. Ich finde es schön, auch wenn ich da selber mit involviert bin, aber natürlich auch schön zum Zuhören. Und manchmal darf ich auch bei anderen Sendern mitmachen, zum Beispiel beim Norddeutschen Rundfunk oder beim WDR. Und das sind dann auf einmal ganz andere Themen. Das sind ganz andere Ortsnamen, wo ich mir schon immer denke, wo mag dieser Ort liegen, aus dem jetzt jemand anruft. Und das finde ich immer ganz toll, weil ich da diesen Föderalismus, den ich ja auch sehr schätze, weil ich den dann quasi über die Sendung, über das Radio vermittelt bekomme. Ganz andere Themen als in Bayern, andere Ortsnamen, andere, die Anrufer heißen anders. Und das finde ich was sehr Schönes und was sehr Anschauliches. Und da wird Radio für mich richtig anschaulich.
Und herzlich willkommen, Professor Johannes Grotzky. Selbe Frage an Sie. Hat Sie in letzter Zeit mal was so mitgerissen oder überrascht oder zum Nachdenken gebracht?
Das ist schon eine Weile her, aber ich werde es nie vergessen. Ich bin zufällig in eine Sendung reingekommen, wo ein junges Mädchen von ihren Zukunftsplänen erzählt hat. Ganz begeistert, helle Stimme. Man hat sich praktisch in sie verlieben können, so schön hat sie geklungen. Und dann sagte sie zum Schluss, aber das werde ich alles nicht mehr erleben. Ich habe ja schwer Krebs. Und dann wurde nach Ende der Sendung gesagt, sie sei gerade gestorben.
Das geht so direkt ans Herz, gell?
Das war heftig. Das habe ich nie vergessen.
Ganz beeindruckend. Johannes Grotzky war von 1977 bis 2012 beim Bayerischen Rundfunk. Sie kennen wahrscheinlich seine Stimme auch noch gut. Korrespondent in Moskau und in Südosteuropa, war Chefredakteur und Hörfunkdirektor, hat jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, nur weil er nicht mehr beim BR ist, sondern ist Honorarprofessor in Bamberg unter anderem für Medien. So, nach der langen Vorstellung eine kurze Frage. Was ist das Besondere am Medium Radio? Herr Grotzky.
Medium Radio ist erstmal das für mich barrierefreiste. Egal, was ich tue, ich kann hören. Vorausgesetzt, ich kann auch hören. Und hören ist für mich so wichtig, weil das das erste Organ ist, was noch funktioniert, was als erstes funktioniert, noch während der Schwangerschaft. Und das ist das letzte Organ, was aufhört zu funktionieren, beim Tod. Also für mich ist das ganz wichtig. Und damit ist es das Emotionalste, das direkt in den Körper hineingeht. Und ich glaube, Radio ist etwas, was so zeitunabhängig ist, dass ich jederzeit mich dem Radio widmen kann, kann dabei arbeiten, kann laufen, kann manchmal nebenbei sogar mit anderen Leuten mich noch unterhalten, wieder zurück zum Radio kommen.
Können also das Sie ist das Schöne. Können Sie gleichzeitig? Also können Sie zuhören und zuhören?
Ja, natürlich. Das lernt man natürlich auch. Vor allem, wenn Sie Korrespondent sind, reden Sie ja. Und während Sie reden, werden Sie schon wieder von anderen Dingen dann im Hintergrund informiert, müssen das aufnehmen. Also man lernt so doppelgleisig zu arbeiten.
Wir fragen ja heute nach der Rolle von Radio für die Demokratie. Und dafür brauchen wir natürlich Ursula Münch als Direktorin der Akademie für politische Bildung. Seit 12 Jahren sind Sie das. Sie haben ja wahrscheinlich in manchen Teilen, überschneidet sich unsere Arbeit fast, ne? Sie versuchen auch Menschen zu erreichen, für Politik zu interessieren, für Ungerechtigkeiten zu interessieren, für politische Zusammenhänge zu interessieren. Wie erreiche ich denn Menschen, damit sie hinter ihrer Thuja-Ecke vorkommen und sagen, ich engagiere mich, ich interessiere mich?
Das ist natürlich fürs Radio grundsätzlich leichter, Menschen zu erreichen. Zu uns muss man kommen in die Akademie nach Tutzing oder zu Außenveranstaltungen. Da muss man eine höhere Barriere überwinden. Also insofern gebe ich Herrn Grotzky recht. Radio ist relativ barrierefrei. Das ist ein Unterschied. Aber wie interessiere ich Menschen und wie aktiviere ich vielleicht auch natürlich vor allem über Interesse wecken? Durchaus auch eine gewisse Emotionalität, die man natürlich um Gottes Willen auch nicht übertreiben sollte. Also das möchte ich nicht, aber es muss ja schon irgendetwas in mir ansprechen, weil sonst rauscht es vorüber. Also ich muss im Grunde ja bei einem persönliche Betroffenheit erreicht werden oder dass ich im Grunde dann von einer Problemanalyse so überzeugt bin, dass ich mir denke oder dass die Leute sich dann denken, auch damit möchte ich mich näher beschäftigen. Dafür möchte ich mich womöglich sogar engagieren. recherchieren. Wir versuchen das natürlich, sowohl das Radio als auch die politische Bildung, jetzt nicht zu sehr diese persönlichen Geschichten nur zu bedienen. Das finde ich auch problematisch, wenn man im Grunde die Welt nur noch als Einzelteile, als nur noch persönliche Schicksale wahrnimmt. Man soll ja schon, und das ist ja auch die Aufgabe dann, ja auch einordnen, größere Strukturen und Zusammenhänge, Hintergründe erkennen. Was hat das mit demokratischer Verfasstheit zu tun? Was ist eigentlich der Unterschied dann zu einem autoritären System? Wo werden Machtansprüche zu groß? Also das nicht nur über die persönliche Schiene zu tun, aber gleichzeitig, ja, so ein bisschen was davon gehört schon immer mit dazu.
Johannes Krotzki, wie beginnen Menschen sich zu interessieren? Wie werden Menschen interessiert an dem, was diese Gesellschaft zusammenhält?
Zum Beispiel, indem man sich verliebt. Ich habe mich beim Radiohören ganz schrecklich verliebt. In Eva-Lotta Lisander. Ich war ein kleiner Junge und ich bin mit Radio aufgewachsen. Man muss auch wissen, wir haben 18 Jahre lang kein Fernsehen gehabt. Die ersten 18 Jahre gab es kein Fernsehen in meinem Leben. Und das war einfach eine Stimme. Und dann habe ich mich dafür interessiert, was ist das für eine Figur, Kalle Blomqvist. Und ich habe davon geschwärmt und mein Leben lang immer wieder erzählt. Und eines Tages bekam ich einen Brief von eben dieser jungen Dame, die mit 12 Jahren Eva-Lotta Lisander im Norddeutschen Rundfunk gesprochen hatte. Sie war dann schon 80 Jahre alt, hat mir noch ein Bild von sich geschickt aus Jugendzeiten und war ganz begeistert, dass meine Liebe zu ihr über die Ferne so lange gehalten hat. Das heißt, es gibt das Emotionale, will ich damit nur sagen. Und dann habe ich festgestellt, das Radio hat mich mein Leben begleitet. Die Musik. Ich habe abends, vor allem in der Pubertät, wo man so unglücklich ist manchmal und die Welt ganz schlecht findet, habe ich etwas gehört, das ist extrem kitschig. Das war eine Stunde voller Zärtlichkeit, hieß das. Und ich war alleine in meinem Zimmer von 11 bis 12. Ich bin oft zu spät schlafen gegangen. Das war aber nicht von einem westdeutschen Sender, sondern aus dem Radio DDR. Ich lebte an der Grenze, habe auch viel Radio DDR gehört. Ich habe oft die Nachrichten miteinander verglichen. Daraus ist ein Weltbild entstanden, dass ich sage, komisch, bei denen klingt alles ganz anders, als das bei uns in Nachrichten ist. Daraus ist mein Interesse zum Beispiel dann für die kommunistische Welt entstanden. Nicht erst für den slawischen Bereich, sondern überhaupt für den Osten. Und so hat mich das Radio eigentlich zu dem entwickelt, was ich dann später auch gemacht habe.
Übers Hören.
Über das Hören.
Und als ich selber Radio gemacht hat, wie haben Sie da Sendungen aufgebaut?
Also
mit dem Wissen quasi.
Normalerweise macht man ja natürlich viel Routinearbeit. Es gibt aber auch sehr emotionale Momente. Es gab mal eine Revolution in Rumänien gegen einen Diktator Ceausescu, Nicolae Ceausescu. Ich saß allerdings in Wien, habe nur über Radioprogramm aus Rumänien und mit Hilfe von irgendwelchen Mitarbeitern mitbekommen, was los ist und war dann live auf Sendung beim Südwestrundfunk und lebte mit der Familie im Haus. Und während der Sendung ist mein jüngster Sohn die Treppe runtergestürzt. Das machte Krach. Ich schrie während der Sendung lauf auf. Augenblick, ist was Schreckliches passiert, ich muss aufhören. Hab also aufgelegt, mitten in der Sendung, hab meinen Sohn getröstet, hab dann wieder den Sender angerufen, sage ich, Entschuldigung, wir müssen den Hörern aber jetzt erklären, was passiert ist. Daraus ergab sich eine völlig neue Sendung über mein Leben als Familienvater mit Kindern, der ununterbrochen auf Sendung gehen muss. Und auf diese Sendung bin ich, möchte sagen, fast jahrzehntelang angesprochen worden.
Und das war vor der Erfindung des Homeoffice.
Ja, natürlich. Ja. Homeoffice hat man ja meistens als Korrespondent. Es gab ja selten Auslandsbüros. Deshalb hat man meistens von zu Hause gearbeitet.
Aber eigentlich steht diese Geschichte ja für die Menschlichkeit und für das echte Leben und für absoluten Live-Charakter.
Ich finde, man soll den Mut zu live haben. Ich habe immer ein bisschen bedauert, wenn Kollegen ihre Texte vorher aufgenommen haben und dann in den Sendungen vom Band abgespielt haben. Ich sage, habt den Mut, habt auch den Mut, einen Fehler zu machen, auch mal hängen zu bleiben. Dann merkt man, dahinter steckt ein Mensch und keine Sprechmaschine.
Deshalb machen wir ja auch heute eine Live-Sendung.
Ja, aber unbedingt macht das auch Radio aus. Heute vor einer Woche war auch live Andreas Zick per Telefon zugeschaltet. Das ist ein Professor für Konfliktforschung. Und wir haben ihn gefragt über die Konflikte, die jetzt ja auch in Deutschland stattfinden, zwischen Menschen, die teilweise eine israelische Einwanderungsgeschichte haben oder die deutsche Juden sind und Palästinensern, die auf die Straße gehen und wie sehr wir damit umgehen, mit diesen ganzen Emotionen, die da entstehen. Und er hat gesagt, ganz, ganz wichtig ist es, dass wir würdevolle Räume anbieten, in denen Konflikte auch ausgetragen werden können, in denen man miteinander ins Gespräch kommen kann. Kann Radio solche Räume bieten, wie das Andreas Zick beschrieben hat? Was meinen Sie?
Also ich würde schon sagen, ein würdevoller Raum, das ist natürlich ein schöner Begriff, der irgendwie gleich einem vor den Augen aufscheint. Also diese im Grunde natürlich Das ist ja das, was Radio dann auch unterscheidet von all dem, was dann durchs Netz so durchgeistert. Das ist ja was Betreutes im Sinne von auch Moderiertes ist. Also nicht betreut im Sinne von Besserwissen, sondern moderiert und betreut im Sinne von unterschiedlichen Gruppierungen, unterschiedlichen Auffassungen, unterschiedlichen Weltsichten einen Raum zu geben, Zeit zu geben, Gleichberechtigung dann zu geben, dann auch wieder einzuordnen, dann auch zu sagen, warum man die eine oder andere Meinungsäußerung, warum wir die als Deutsche dann auch als problematisch empfinden. Das findet ja im Netz alles nicht statt. Also insofern, da gibt es diese Räume, da werden diese Räume in Anspruch genommen, aber selten sind es Räume, in denen sich die Leute dann tatsächlich würdevoll begegnen, ja, geschweige denn in Anführungszeichen auf Augenhöhe. Also insofern finde ich das eine extrem wichtige Funktion, aber dazu ist eben auch erforderlich, dass das dann auch Menschen begleiten, moderieren, und moderieren hat ja unterschiedliche Funktionen, das heißt ja erstens ins Gespräch bringen, aber es heißt ja dann auch diese extremen Zuspitzungen dann auch rausnehmen, das bedeutet ja auch moderieren im Sinne von mäßigen.
Ich würde das, was Frau Münch gerade sagt, nochmal verstärken wollen. Das Moderieren hat auch einen Aspekt, nämlich den Menschen zum Zuhören anzuleiten. Nicht nur, dass er redet, sondern dass er auch dem anderen zuhört. Stimmt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist ja das Wesen des Radios. Ich lerne jetzt erstmal zu hören. Mhm. Und deshalb halte ich es auch für wahnsinnig wichtig, dass man schon bei kleinen Kindern anfängt, sie zum Hören mitzuerziehen. Geschichten erzählen, dann vielleicht auch das Radio mal ihnen einzuführen. Denn die Illusion, die Frau Münch gerade eben auch erwähnt hat, mit diesen sozialen Medien, da flippern ganz schnell Bilder, GIF-Bilder und kleine Videos vorbei. Man weiß gar nicht genau, was man gesehen hat, aber es bleibt etwas zurück, von dem man meint, man sei besser informiert. Das habe ich doch im Internet gesehen. Offenbar gibt man einer Sache eine hohe Glaubwürdigkeit, die vielleicht sogar ein Fake ist. Und dem könnte das richtige Radio, auch wie wir es hier eigentlich gemacht haben, entgegenwirken.
Und dieses Zuhören heißt natürlich auch zu lernen, andere Meinungen auszuhalten.
Das ist das Allerwichtigste. Das ist aber jetzt etwas, Frau Giel, was das Wesen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Das heißt, einen Diskurs zu fassen, der wirklich plural ist, der alle Meinungen zu Wort kommt. Ist das hier die Aufgabe auch, die der Rundfunk hat? Da rede ich jetzt wieder als ehemaliger Mensch vom Bayerischen Rundfunk. Da muss der Kommentar ausgehalten werden, der nicht meine Meinung hat, und der Kommentar, der meine Meinung hat, den darf ich ja auch schreiben. Und diesen inneren Diskurs, diesen Meinungspluralismus, den müssen wir hier machen. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr vorbildlich ist, was man aber nicht von, sagen wir mal, privat organisierten Veranstaltern erwarten kann.
Wo es aber natürlich auch viele Missverständnisse gibt. Also die Leute denken manchmal, die Sendung müsse in sich ausgewogen
ja,
sein.
Das stimmt.
Und es ist ja ein Gesamtbild, das dann diese Ausgewogenheit insgesamt darstellen und herstellen soll, aber nicht eine einzelne Sendung. Ein Kommentar muss nicht in sich ausgewogen sein.
Aber deshalb bin ich immer noch sehr von einem Satz sehr abhängig, den mal Alfred Döblin formuliert hat, ein Schriftsteller, der nach Frankreich gegangen ist, ins Exil und dann als französischer Kulturoffizier nach dem Krieg für die Reedukation herkam. Der hat mal gesagt, Demokratie, dein Mund heißt Radio. Das heißt, nach dem Krieg hat man das Radio wirklich eingesetzt in Deutschland, um Demokratie aufzubauen. So wichtig war mal Radio.
Dann lassen Sie uns vielleicht auch einen Blick auf die Zeit werfen, in der es nicht ein Aufklärungsmedium war, sondern ein Propagandamedium aufs Dritte Reich, auf die Gleichschaltung.
Da gab es die allerschlimmsten Dinge, das wissen wir alle. Also Goebbels hat ja gesagt, das modernste und erfolgreichste Massenbeeinflussungsinstrument. Der Krieg von Hitler wurde im Radio, der Kriegsbeginn, also seit 1945 zurückgeschossen wurde dort verkündet. Und Goebbels hat ja ganz schlimmen Missbrauch gemacht, beispielsweise eine fast ganztägige Reportage aus dem KZ, ich weiß nicht, welches das war, Oranienburg oder was, aus einem KZ hat er eine Reportage machen lassen, um zu zeigen, wie gut ja die Leute dort untergebracht sind. Das sind alles Dinge, die sind schon sehr schlimm. Dem haben wir lange nichts entgegenzusetzen gehabt. Und deshalb haben ja gerade die Alliierten dann das Radio, weil es so missbraucht wurde, umgesetzt. Diese Volksempfänger waren ja zu Millionen verbreitet. Mhm. Man hat damals vermutet, dass etwa 2/3 aller Deutschen über das Radio agitatorisch erreicht wurden. Schon
in der NS-Zeit.
In der Zeit des NS. Und das sind schon wirklich schlimme Dinge gewesen. Und dem musste was entgegenstellen. Aber Radio spielt natürlich auch eine Rolle in Krisenzeiten. als Gegeninstrument, als Instrument vielleicht, um etwas zu überwinden. Kalte Kriegszeit, Entschuldigung, dass ich darauf zurückkomme, aber ich war ja in Moskau.
Eben, deswegen, Radio sind Sie mit, deswegen sitzen Sie am
Wenn
Tisch
meine
mit
Kollegen zu mir gekommen sind, sagt man, Hannes, das habe ich im Radio gehört. Da meinten Sie nie die russischen Sender, da meinten Sie Auslandssender. Mhm. Das war zu einer Zeit, es gab kein Satellitenfernsehen, es gab keine E-Mails, Internet natürlich überhaupt nicht. Da war Radio das einzige Instrument, was man aus dem Westen dorthin schicken konnte, was Informationen und Aufklärung gebracht hat.
Die saßen doch zum Teil auch in München, Radio Free
natürlich,
Europe.
Ja, Radio Liberty, Radio Freies Europa, Voice of America, alles saß in München. München hatte ja viele Dinge, und, die natürlich aus der Kalten Kriegszeit stammen, die aber durchaus eine sehr wichtige Arbeit gemacht haben, teilweise was aber auch von unserer Seite aus Propaganda, das muss man auch wieder sehen. Also wir haben da nicht sehr locker gelassen. Andererseits gab es eben auch echte Informationen, weil die Kontakte in Russland hatten und wussten dann über Dinge Bescheid, die oft die Russen selbst gar nicht wussten.
Sie haben mir gegenüber gestern das schöne Wort Fahrradradio erwähnt, Herr Krotzki, als wir telefoniert haben.
Ja, die kleinen Fahrradradios sind bei uns ja gar nicht so bekannt. Die sind mir im Krieg in Jugoslawien, wo ich als Kriegsreporter unterwegs war, immer wieder aufgefallen. Im Krieg ist mir aufgefallen, egal Afghanistan, Jugoslawien, als erstes hat der Gegner zerstört die großen Sendeanlagen. Also die Fernsehsender sind kaputt gemacht worden, dann wurden Zeitungsredaktionen zerbombt, zum Beispiel in Sarajevo von Oslobodjeni, es wurde alles kaputt gemacht worden. Und dann ging vieles nicht mehr. Und dann haben sich die Leute Fahrräder genommen, wir haben dort bis 10, 15 Watt, mit 60 Watt kann man damit erzeugen mit so einem Fahrrad, Energie erzeugt und haben kleine Mittelwellensender betrieben und haben dann von Ort zu Ort, das reicht manchmal so 20, 30 Kilometer weit, von Ort zu Ort Informationen weitergesendet, was aktuell gerade los ist, wo man gerade vielleicht frisches Essen bekommt, wo das Wasser verseucht ist. Das sind Dinge, da war Radio überlebensnotwendig. Man glaubt es nicht, das ist im Krieg wirklich so. Und in Afghanistan ist es besonders heftig mir aufgefallen, wie propagandistisch man uns missverstanden hat. Najibullah war ein Mann, der dort geherrscht hat. Ich war bei ihm mit der BBC-Kollegin. Er hat uns alles beantwortet, 14 Fragen. Und ich sage, warum so viel? Ja, das sendet ihr doch zurück auf Pashto und Dari, die BBC und die Deutsche Welle. Und dann hören meine Leute uns aus euren Sendern, aus euren Quellen. Und das macht mich noch wichtiger hier im Land. Also da merkt man auch die Bedeutung von Radio.
Zum letzten Rundengeburtstag gab es eine Festschrift, und in der hat der damalige Intendant Albert Schaaf geschrieben, der Bayerische Rundfunk begann 1924 als Deutsche Stunde in Bayern, gesellschaftlich für drahtlose Belehrung und Unterhaltung MBH, entwickelte sich von einer gutbürgerlichen Belehrungsanstalt zu einem politisch missbrauchten Massenmedium, über die Zeit haben wir gerade gesprochen, zu einem Sender der amerikanischen Besatzungsmacht und schließlich zu einem demokratischen Medienunternehmen. Wo stehen wir jetzt, wenn Sie auf uns schauen, Frau Münch? Von außen sozusagen der Blick, auch wenn Sie oft im BR zu Gast sind.
Also natürlich immer noch das demokratische Medienunternehmen, aber natürlich ein Medienunternehmen, das durchaus durch die Digitalisierung, durch die veränderten Kommunikationsmöglichkeiten also viel Konkurrenz bekommen hat. Konkurrenz, die den Leuten dann auch zum Teil weniger abfordert. Also das Radio fordert ja auch, wir haben es vorher gesprochen, auch dieses Ertragen der anderen Meinungen ab. Das tut das Internet, all das, was dort erscheint, häufig nicht. Also insofern hat sich die Konkurrenz erhöht. Und natürlich hat sich auch die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat sich erhöht. Da wird Druck ausgeübt, zum Teil berechtigte Kritik, dass man sagt, naja, die haben doch alle im Grunde so denselben Hintergrund, es ist immer so großstädtisch, immer akademisch. Das ist das eine, damit kann man, glaube ich, gut umgehen und darauf kann man ja auch reagieren. Aber dann gibt es natürlich die anderen, die im Grunde der freiheitlichen Demokratie auch nicht wohlgesonnen sind und die genau wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Grunde das ist, was man eben nicht manipulieren kann, und die den deshalb auf dem Kieker haben und die versuchen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Grunde in seinen Grundfesten zu erschüttern, möglichst sogar abzuschaffen mit diesem Pseudo-Argument der angeblichen Zwangsgebühren. Und das macht mir wirklich Kummer, weil unsere freiheitliche Demokratie ist auf ein möglichst manipulationsfreies öffentliches Austausch, Gespräch, Informationen angewiesen. Und das kann meines Erachtens nur unsere jetzige Medienlandschaft bieten, vor allem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kann die diese verschiedenen Podcasts, diese verschiedenen Online-Beiträge und all ihre Manipulationsmöglichkeiten, die sie bieten, die wir ja gar nicht erkennen. Da kommt einfach was bei uns an und wir wissen nicht von wem. Und das ist tatsächlich meines Erachtens eine Gefahr und aus dem Grund bin ich der Auffassung, da müssen wir aufpassen, dass uns dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht die eine Kritik, die zum Teil vielleicht sogar berechtigt ist, was ich vorher gesagt habe, vielleicht alles so derselbe Hintergrund, dass die nicht verbunden wird mit der anderen Fundamentalkritik und man sich da instrumentalisieren lässt, die kleine berechtigte Kritik instrumentalisiert wird und im Grunde wir unsere öffentlich-rechtlichen Anstalten eingeschränkt werden und wir damit womöglich unsere freiheitliche Demokratie gefährden würden. Das macht mir Kummer.
Herr Grotzki, können Sie gerade noch mal das letzte Wort erklären, demokratisch Medienunternehmen, das ist ja im Prinzip daraus entstanden, was im Dritten Reich an Gleichschaltung schiefgelaufen ist.
Also wir sind
ist das
ja,
gesichert worden dann danach?
Naja, wenn man sich die Rundfunkgesetze alle anschaut, ist das schon sehr stark. Wir sind ja nach dem Vorbild der BBC überwiegend aufgebaut worden. Und das ist schon ganz wichtig. Und das, was Frau Münch gerade gesagt hat, ist ja das Wesentliche. Zudem würde ich nur ergänzen noch, ich habe es immer als ein Privileg empfunden, dass ich in einem Unternehmen arbeitete, das einen profitfreien Journalismus von mir verlangt hat. Ich musste also niemandem nach dem Mund reden. Ich konnte alle Dinge erwähnen. Ich gebe Ihnen mal Beispiele von meinen Kollegen aus den privaten Sendern, mit denen ich sehr befreundet war immer, die mir gesagt haben, du pass mal auf, wir haben hier einen wichtigen Werbeträger bei uns, ein großes Möbelhaus. Und da sind zwar schlimme Dinge, wir werden das aber nicht senden, denn das schädigt möglicherweise dann das Verhältnis und er zieht seine Gelder bei uns ab. Und diesen Druck hatten wir nie. Das ist ein unglaubliches Privileg.
Das ist die Freiheit.
Das macht frei. Das macht frei im Positiven. Das macht auch frei zu Kritik, auch zu politischer Kritik. Es gab eine Auseinandersetzung mal, das ist sehr interessant, um mein Amt als Hörfunkdirektor mit einem hochrangigen Politiker und dem damaligen Intendanten. Und dann habe ich aus meinem Vertrag zitiert, wenn ich unter politischen Druck geraten sollte, was dann die Maßnahmen sind, wie ich mich zur Wehr setzen kann. Und dann sagte dieser entsprechende Politiker zu meinem damaligen Intendanten, haha, das ist aber ein schöner Witz, was der Herr Grotzki da erzählt. Da sagte der Intendant, nein, Herr sowieso, so frei und unabhängig halten wir unsere Direktoren. Das hat gesessen. Und das hat mir Mut gemacht für all meine gesamte Amtszeit.
Unabhängigkeit.
Ja.
Lassen Sie uns auf die Zukunft schauen. Manche Menschen sagen, in 10 Jahren gibt es kein Radio mehr. Was würde denn dann fehlen?
Naja, also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wir haben mal gesagt, das Theater ist tot, als der Film kam. Dann haben wir gesagt, der Film ist tot, als das Fernsehen kam. Zunächst mal haben alle Medien weiter gelebt, so wie sie da sind. Und das Wesen des Radios ist Audio. Audio wird sowieso auch immer da sein. Aber es wäre natürlich dramatisch, wenn das, was der öffentliche Rundfunk, wenn der profitfreie und wirklich plurale Journalismus, den wir als Auftrag auch vom Staat hier haben, ohne dass wir eine staatliche Institution sind, wenn der plötzlich eingestellt würde. Das wird aber nicht eingestellt. Es kann Veränderungsformen geben. Das Radio kann auch verschiedene Formen annehmen. Früher waren Hörspiele sogar live, heute sind sie voraufgenommen. Die Konzerte werden nicht mehr alle live übertragen. Es wird viel, seit es Aufnahmemöglichkeiten gibt, übertragen. Das heißt, das Radio wird schon verschiedene Formen machen, aber ich glaube nicht, dass das Radio deshalb verzichtbar ist, weil wir jetzt Podcasts oder sowas haben. Und ich denke nur an die Mobilität. Wir sind eine extrem mobile Gesellschaft. Denken Sie nur daran, wie viele Menschen hören Radio im Auto. Da reicht es nicht nur, einen Podcast reinzuschieben, sondern ich brauche vom Verkehrsfunk über das Wetter, über die aktuellen Nachrichten etwas und noch etwas. Podcast kann mir nicht live die Ergebnisse der Olympischen Spiele liefern. Das sind alles Dinge, die für das Radio als ein lineares Medium sprechen und deshalb wird es das weitergeben.
Frau Münch, wir haben vorhin viel über Debatte und andere Meinungen aushalten gesprochen und Sie haben ja auch schon Podcast, Social Media angesprochen. Sind wir ja richtigerweise auch überall dabei, aber habe ich da auch diese Diskussion, diese Debatte, diese andere Meinungen?
Also die kann ich schon haben. Aber was ich eben nicht habe, ist, dass ich als Hörerin mit Sachen konfrontiert werde, sag ich mal, Sachen höre, die ich gar nicht gesucht habe. Das ist ja das Tolle am Radio. Ich schalte mein Autoradio ein, ich schalte daheim ein, ich höre es übers Smartphone, wie auch immer. Und ich höre auf einmal in eine Sendung rein, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt.
Und meinen Sie, das Bedürfnis ist noch da bei den jüngeren Generationen? Sie haben beide, wie Sie am Tisch sitzen, Kinder. Johannes Grotzki hat sogar 7 Enkelkinder.
Ja.
Also Ja, also ich glaube schon, dass diese Freude am Überraschtwerden erstens noch da ist, dass einem manchmal auch diese Mühe des Suchens, da weiß man, da gibt es irgendwas, es wird einem womöglich was empfohlen, aber das ist ja dann auch immer das immer mehr vom Selben, was einem dann empfohlen wird, weil man
wenn
die
Sie
letzte
das mögen,
Sendung
mögen
schon
auch
genau.
Das.
Und ich glaube schon, dass sich da auch vielleicht auch wieder etwas ändert. Also wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann höre ich bei meiner Tochter zum Beispiel raus, die sagt, ach, und das habe ich im Radio gehört, da bin ich dann manchmal selber ganz überrascht. Die lässt sich auch gern überraschen. Also da glaube ich, sollten wir zuversichtlich sein. Und es hängt natürlich auch immer von dem ab, was dann auch tatsächlich angeboten wird. Aber ohne jetzt zu sehr loben zu wollen, da habe ich schon den Eindruck, dass wir da auch zu Recht das weiterhin erwarten können.
Letzte kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist Ihr Wunsch an uns? Johannes Krotzki, wollen Sie anfangen?
Ja, verständlich eine Sprache zu wählen, die auch barrierefrei ist. Der Hörer, egal welchen Bildungsgrad er hat, muss alles verstehen, was wir ihm mitteilen wollen. Das Zweite, akustisch anspruchsvoll zu produzieren. Wir haben Möglichkeiten, heute den Leuten wirklich tollen Ton zu bieten. Und das Dritte ist, Pluralismus zu praktizieren und auch die Meinung dessen zu Wort kommen lassen, die nicht meine Meinung ist.
Das war so gut, da kann man eigentlich nichts hinzufügen, außer vielleicht noch ein Punkt. Auch diejenigen berücksichtigen, auch als Macherinnen und Macher von Radio, die vielleicht nicht Politikwissenschaft studiert haben.
100 Jahre Radio, welche Rolle spielt Hörfunk für die Demokratie? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ursula Münch und bei Johannes Krotzki.